Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Andächtigen Christus. Wenn wir in der Heiligen Messe jedes Mal einen bestimmten Abschnitt aus dem Heiligen Evangelium lesen und versuchen, diesen Abschnitt zu betrachten, dann sind wir in der Regel ja, oder das ist die Norm, fokussiert, was sagt uns dieser Abschnitt? Welche Heilsgeheimnisse sind darin enthalten? Die Taten und die Worte Jesu, was transportieren sie uns? Welche Wahrheit, welche Erkenntnisse sollen wir daraus gewinnen? Aber manchmal ist es auch hilfreich, zusätzlich dazu, auch den Kontext zu betrachten, in welchem diese betreffenden Worte gesprochen worden sind, die betreffenden Taten getätigt worden sind. Und dann sieht man eben den Zusammenhang zwischen verschiedenen Ereignissen und dann kann man auch gewisse Erkenntnisse daraus ziehen und so versteht man dann vielleicht ein klitzeklein wenig noch besser, was eben der Inhalt der betreffenden Worte und Taten Jesu ist. Und heute am zweiten Fastensonntag, wir haben es ja gerade gehört, haben wir den Abschnitt im Evangelium von der Verklärung Jesu. Und das sind ergreifende Worte. Die Aposteln wurden einer Erscheinung gewürdigt, die das menschliche Verstehen übersteigt. Christus hat sich im verklärten Zustand ihnen gezeigt. Also sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider wurden weiß wie Schnee. Und die Apostel sahen das und das war für sie die pure Glückseligkeit. Und sie waren so ergriffen, dass der heilige Apostel Petrus dann auch im Namen des Johannes und des Jakobus diese Worte gesprochen hat. O Herr, es ist gut für uns hier zu sein. Lass uns drei Hütten bauen, dir eine, dem Elias und dem Moses eine, die Repräsentanten des Gesetzes und der Propheten des Alten Bundes hier sind und als solche mit Jesus erschienen sind. Und an sich hat er gar nicht gedacht, an seine Mitapostel hat er gar nicht gedacht. Er war voll fokussiert auf diese Erscheinung der Herrlichkeit. Wie beneiden wir jetzt im Gesunden, nicht Sündhaften, diese drei Apostel, die diese Schauung erlebt haben. Und wir hören dann an einer Stelle beim Apostel Petrus später in einem seiner Briefe, da erwähnt er eben diese Erscheinung. Das heißt, er lebte davon, er zehrte davon. Das hat ihm eben die Orientierung gegeben, die Augen geöffnet für bestimmte Sachen. Ja, er war noch schwach. Er hat dann Jesus beim Leiden Christi eben verleugnet. Aber da war noch nicht der Heilige Geist auf die junge Kirche, auf die Apostel herabgekommen. Aber trotzdem, diese Ergriffenheit, diese Erscheinung, er zehrte davon später. Aber, wie gesagt, es ist sehr hilfreich, sich zu überlegen, was vor dieser Erscheinung im Evangelium steht. Also, die Verklärung Jesu, das ist der Beginn des 17. Kapitels im Matthäus-Evangelium. Wenn wir zuvor schauen, ein paar Abschnitte zuvor, Mitte des 16. Kapitels, da vernehmen wir, dass Jesus den Aposteln, dem Petrus, erklärt hat, dass er das Felsenfundament der Kirche ist oder sei. Und für wen halten mich die Menschen, den Menschensohn? Und wiederum der Apostel Petrus, der wie eine Art Sprecher, Vertreter der anderen Apostel war, er ist halt nicht auf den Mund gefallen, hatte diese Fähigkeit besessen. Der liebe Gott hat sie ihm gegeben und dann sagte der, naja, die einen halten dich für Johannes den Täufer, die anderen für Elias, wieder andere für Jeremias oder einen sonstigen Propheten. Und Jesus fragt, für wen haltet ihr mich? Und Petrus bekennt ganz feierlich, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus würdigt diese Erkenntnis, dieses Bekenntnis. Und er sagt eben, selig bist du, Simon Petrus, denn nicht Fleisch und Blut hat dir das geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir, du bist Petrus, also der Felsen. Auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben, was du binden und lösen wirst, wird gebunden und gelöst sein. Und welch eine hohe Auszeichnung. Und das Interessante ist, unmittelbar darauf, also die Apostel waren noch in diesem Gefühl, wow, haben wir nicht für möglich gehalten, aber Christus beruft uns anscheinend zu etwas Hohem, zu einem hohen Amt. Wir sollen im Namen Christi binden und lösen hier auf Erden. Haben sie sich vorher vielleicht gar nicht so vorgestellt und gar nicht erträumen können. Die waren nicht arrogant, nicht stolz, sondern ganz bescheiden. Waren vielleicht erstaunt und ergriffen wegen dieser Bevollmächtigung. Haben es auch teilweise sicher noch nicht verstehen können. Das ganze Ausmaß des Ganzen. Und bach, sofort sagt ihnen Jesus, er kündigt ihnen sein Leiden voraus. Er sagt, von da an begann Jesus Christus seinen Jüngern klar zu machen. Man denke, achte auf die Formulierung. Er begann ihnen klar zu machen, er müsse nach Jerusalem gehen, vieles erleiden von Seiten der ältesten Hohenpriester, Schriftgelehrten. Er muss da getötet werden, am dritten Tag wieder auferstehen. Wie verträgt sich das? Also hier wird ihnen gesagt, ihr werdet lösen und binden im Namen Gottes. Und auf einmal, Ergriffenheit, Herrlichkeit, wunderbar, halten sich nicht für geeignet, nicht für berufen, aber der Herr hat sie auserwählt. Und jetzt sagt er ihnen, der Menschensohn wird nach Jerusalem gehen müssen und leiden müssen. Er wird sterben. Das widersprach ihrer gesamten alttestamentarischen Vorstellung vom Messias. Was? Der Messias soll leiden? Er soll sterben? Der Messias soll ja herrschen, er soll dominieren, er soll alle Feinde rausschmeißen aus unserem Land. Und jetzt sagt Jesus, er soll sterben, er werde leiden. Wie verträgt sich das? Und so tritt wieder der Apostel Petrus ins Spiel und er sagt, Gott bewahre, Herr, das sollte keineswegs widerfahren. Und Jesus sagt sogar diese ganz harten Worte, weg von mir, Widersacher. In manchen Übersetzungen heißt weg von mir, Satan. Du bist mir zum Ärgernis. Du hältst es nicht mit Gott, sondern mit den Menschen. Hier sehen wir diese Tragödie, die Christus vorzeichnet den Aposteln. Ihr seid zum Hohen berufen. Ihr sollt in meinem Namen, in meinem Auftrag lösen und binden. Ihr sollt mein verlängertes Sprachrohr oder Sprechrohr werden und sein dann später. Aber ich werde leiden müssen. Und Petrus sagt, na, Gott bewahre, oh Herr. Er hat es ja nur gut gemeint. Aber das war dieses Überbleibsel der alttestamentarischen jüdischen Vorstellung. Nee, der wird herrschen müssen. Und dann sagt Jesus, also wenn du sowas redest, Petrus, dann bist du mein Widersacher. Und im Anschluss daran kommt wiederum das Wort Jesu, ein sehr eindringliches. Wer mir nachfolgen will, dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwillen verliert, wird es finden. Da sagt Jesus, ja, ihr seid berufen worden zu einem hohen Amt, aber das bedeutet für euch auch, mein Kreuz mitzutragen. An meinem Kreuz teilzunehmen. Denn wenn ihr es nicht so macht, dann könnt ihr vergessen, dann werdet ihr eurer Berufung nicht gerecht. Dann ist diese ganze Verheißung vom Lösen und Binden für die Katz. Ihr werdet mich verraten. Was für eine Schärfe der Worte Jesu. Er sagt ihnen, so einfach ist es nicht. Es hängt von euch ab. Ihr dürft euch nicht ausruhen auf dieser Verheißung. Ihr werdet lösen und binden. Wenn ihr euch gegen mich stellt, dann werdet ihr für meinen Gegner arbeiten. So klar, so scharf diese Worte. Das geht wie ein scharfes Messer durch Butter sozusagen, wie man sprichwörtlich sagt. Und dann kommt die Verklärung Jesu. Man sieht eben auf und ab. Er schärft, er sagt ihnen, ihr werdet, ihr seid was insofern Besonderes, dass ich euch auserwählt habe, mein Sprachrohr zu sein. Ihr werdet die Wahrheit, die ich verkünde, weitertragen bis ans Ende der Welt. Werden wir am Ende des Matthäus-Evangeliums hören. Und dann sagt er, aber von euch wird erwartet, dass ihr auch das Kreuz mit mir mitschleppt. Die widersprechen, auf keinen Fall. Und er sagt, nee, also mit so einer Einstellung könnt ihr vergessen. Ihr müsst schon in meinem Sinn denken und leben. Und dann kommt die Verklärung, wie ein Trost. Jesus gibt ihnen eine Erfahrung, wo er ihnen seine himmlische, ewige Herrlichkeit zeigt, auf eine Weise, wie es überhaupt möglich ist hier auf Erden. Und die Aposteln sind ergriffen und die Aposteln sind hingerissen. Ach mei, wie wunderbar, wie schön, wie gesagt. Also, ich beneide sie ein bisschen. Würde auch mit einem Teilchen des Auges das erblicken. Das wird ja uns formen, das wird ja uns einen Impuls geben, wie bei den Aposteln. Aber jetzt geht die Verklärung zu Ende, diese Stelle, und dann sagte Jesus oder den Aposteln, erzählt es nicht den Menschen. Die sollen nicht wegen dieser Hascherei, dieser mehr nachfolgen. Sie sollen innerlich die richtigen Erkenntnisse vollziehen. Und dann sagt Jesus ihnen, die Aposteln fragten, ja, erzählt niemand etwas von der Erscheinung, sagt Jesus, bevor der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Also sie sollen zuerst die Schmach des Menschensohnes sehen und nicht eben nur wegen der Herrlichkeit und Glorie mir nachfolgen. Das ist hohl, das ist leer, das hält nicht. Ihr müsst lernen, mit mir das Kreuz zu tragen. Ja, warum sagen denn die Schriftgelehrten, Elias müsse zuerst kommen, sagen die Apostel. Jesus sagt, ja, allerdings kommt der Elias und stellt alles wieder her. Ich sage euch aber, Elias ist schon gekommen. Aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn von ihnen zu leiden haben. Und worauf ich hinaus will, ich hoffe, Sie verfolgen diese Gedankengänge und sehen hier, Jesus verkündet nicht für sich isoliert eine bestimmte Wahrheit. Sie gilt immer im Kontext des ganzen Heilswirken Jesus. Und so sagt Jesus, ihr bekommt eine ganz besondere Gnade. Ich weiß, ihr haltet euch nicht für, ihr seid nicht überheblich, ihr seid nicht stolz, aber ich sage euch, ihr werdet einen schwerwiegenden, geheiligten Auftrag bekommen. Aber ihr müsst mit mir das Kreuz tragen. Und dann zweifeln sie hin und her, dann tröstet er sie mit dieser wunderbaren Erfahrung der Verklärung. Sie sind hingerissen und wiederum reißt sie Jesus zu Besinnung und sagt, zeigt euch nicht überheblich. Betrachtet wieder, also sogar den Elias, den sie verherrlichen und verehren, die Juden im Alten Testament, der ein großer Prophet war, der in den Himmel aufgefahren ist. Sogar diesen Elias, auf ihn haben sie nicht gehorcht. Ich komme in der Kraft und in der Macht des Elias zu euch. Und mich werden sie auch verfolgen, obwohl ich eben der eingeborene Sohn des Vaters bin, obwohl ihr mich in meiner Herrlichkeit gesehen habt, trotzdem. Auf unsere Zeit heute übertragen, auf unsere Situation heute übertragen, bedeutet das ja auch, ja, der liebe Gott gibt uns verschiedene Momente, verschiedene Erfahrungen. Zuerst gibt er uns Momente, wo wir die geistige Schönheit Gottes, die Herrlichkeit, seine Liebe sehen, erfahren dürfen. Entweder ist uns etwas vergeben worden, was am Herzen lag und uns gequält hat lange. Wir erfahren die Vergebung Jesu. Wir erfahren durch Lebensumstände oder durch andere Menschen, wie gnädig und barmherzig der Heiland ist. Uns wird bestimmte Gnade zuteil. Aber dann gibt es wieder Momente und ziemlich bald, wo wir auch das Kreuz erfahren. Und dann erfahren wir das Kreuz und dann stöhnen wir und suchen nach Trost, nach Ausgang, nach Hilfe. Und plötzlich, wenn wir geduldig waren, das Kreuz getragen haben, gibt uns Jesus wieder einen Trost. Und meistens gibt er uns einen Trost, umso größer ist der Trostmoment, je schwerer das Kreuz war, welches wir getragen haben. Das ist irgendwie ein ungeschriebenes Gesetz des geistlichen Lebens. Man könnte es auf eine Formel, vereinfacht formuliert, reduzieren und sagen, geht's dir gut, sei dankbar, aber erhebe deine Nase nicht so hoch. Es wird eine Prüfung kommen, aber sei ganz sicher, dass eine Prüfung kommt. Und je besser es dir heute geht, umso schwerer wird die Prüfung. Wenn dann die Prüfung kommt, verzweifle bitte nicht. Verzweifle bitte nicht. Denk dran, dass der liebe Gott sich dir genähert hat, sich dir offenbart hat, auf die eine oder andere Weise. Du durftest so viel erleben, erfahren, diese ganzen Gnadengeschenke. Wie der Herr an die Tür deines Herzens geklopft hat. Und wenn du geöffnet hast, dann durftest du etwas erleben und erfahren, was du keinem anderen Menschen erklären kannst mit Worten. Das geht gar nicht. Der Herr ist bei dir zu Gast. Aber wiederum, wenn du wieder sowas wie, gut, an so etwas können wir nicht heranreichen, wie diese Verklärung Jesu. Aber wenn es nur ganz schattenhaft etwas in diese Richtung bei uns passieren sollte, dass wir die Nähe, Güte Gottes erfahren sollten, seine Gerechtigkeit, seine Barmherzigkeit, dann bilde dir selbst nichts ein, du seist ein großartiger Kerl. Der liebe Gott gibt dir Gnade, aber er wird dich wieder prüfen. Aber wenn er dich wieder prüft, verzweifle wieder nicht. Der liebe Gott ist groß, seine Allmacht, der unergründliche Ratschluss von ihm, der ist so, dass wir das nicht mathematisch ausrechnen können. Da wird es kein Computer geben, keine KI, also sogenannte künstliche Intelligenz, welche das jemals wird ausrechnen können. Aber so ungefähr ist das so. Und ich habe mal eine Frau getroffen in meinen Anfangsjahren als Priester. Sie hat schwer gelitten. Und dann hat sie einmal gesagt, ja, ich habe eins verstanden. Sie saß im Rollstuhl, gesundheitlich stark geschwächt, eingeschränkt. Dann hat sie gemeint, ja, wenn eine Sache vorbei ist, weiß ich, kommt die nächste. Eine Prüfung. Von Prüfungen hat sie gesprochen. Aber irgendwie sollten wir bei all den Prüfungen versuchen, zu Jesus zu gehen, in seiner Gegenwart zu sein. Das heißt nicht, dass er uns jedes Mal sowas in der Qualität dieser Verklärung schenkt und gibt. Aber einfach bei ihm sein und sagen, Herr, ich verstehe es nicht. Ich weiß es nicht, warum. Anscheinend habe ich nicht so viel verbockt, dass ich so viel leiden müsste jetzt. Aber dir sei die Ehre gegeben. Ich will es für dich aufopfern, mit mein Kreuz als ein Teil deines Kreuzes ansehen, damit ich dir helfen kann, weil du die ganze Schmach der Sünde gesühnt hast. Und dann früher oder später, wenn wir bei Jesus sind, bei ihm bleiben, werden wir auch auf die eine oder andere Weise erfahren, diese tiefe Wahrheit, o Herr, es ist gut, bei dir zu sein. Es ist sowas von herrlich und wunderbar, bei dir zu sein. Und da finde ich sogar die Kraft, die Schmach, die ich durchmachen muss, dir aufzuopfern. Und dann kommt mitten im Kreuztragen so ein Trostschub auf mich zu, von dir geschickt. Ich werde dann sowas von unverdienterweise getröstet. Mitten im Kreuz, mitten in der Schmach, verzweifelt man nicht. Und das ist in gewisser Weise der Höhepunkt der christlichen Lebensführung und der christlichen Weisheit. Dass man mit dem lieben Gott bei hoch und bei tief, eben beim Gutgehen, bei dem Hoch, nicht abhebt, sich nichts einbildet, nicht einredet, wie toll man sei, weil man jetzt diese Gnade erfahren habe. Weil man weiß, es wird wieder eine Prüfung kommen und ich werde wieder leer sein, trocken sein, diese Periode der geistigen Trockenheit und Leere erfahren, wo ich eigentlich nur eins werde machen können, o Herr, zu dir will ich kommen. Und wenn wir probieren und diese Prüfung in der geistigen Wüste gewissermaßen durchstehen, wird die geistige Auferstehung kommen. Und so sehen wir, Jesus hat es so gelebt. Und er hat es in allem Ernst. Jesus geht mit uns nicht um, wie sozusagen, billige Verheißungen, sondern er sagt, der Ernst des Lebens erwartet euch, wenn ihr euch mir anschließt. Nicht hopp, hurra, Gott hilft immer. Ja, Gott hilft immer und manchmal hilft er, indem er uns eine schwere Prüfung durchmachen lässt. Weil wir nur so dann auch wachsen können. Das kann dann auch ein Zeichen der Liebe Gottes sein, wenn wir das Kreuz tragen. Ich habe es nicht erfunden, bitte, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das ist eben im Evangelium, das ist das Beispiel Jesu. Wir sehen es am Beispiel so vieler heiliger und heiligmäßiger Menschen. Das ist eigentlich die Regel und jeder erfahrene Seelsorger wird das bestätigen. Jeder, der selbst das durchgemacht hat, wird das bestätigen. So ungefähr scheint es zu sein. Aber wenn wir bei Jesus sind, dann sagen wir, es ist gut sein, hier zu sein. Ob ich jetzt sehe, wie sein Angesicht, wie die Sonne ist und seine Kleider weiß wie Schnee, nicht auf die sichtbare Erscheinung kommt es an, sondern eben auf die innere Erfahrung dieser Realität des ewigen, allmächtigen und barmherzigen Gottes, der in Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um uns das Heil zu bereiten. Und so klopft er an die Tür unseres Herzens und sagt, öffne dich in jeglicher Situation, dann wirst du etwas erleben und erfahren, wo kein menschliches Auge es je gesehen, wo kein menschliches Ohr es je gehört hat. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.